Black FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Volume 122 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wenn in der Montagehalle die Neonsonne strahlt, heißt es im Text des legendären Liedes Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug aus den 1980ern. Die Neonsonne haben wir ausgeknipst und durch stimmiges Indirektlicht ersetzt, aber die Montagehalle, die haben wir heute für diese Live-Ausgabe von Black FM in Beschlag genommen. Wir befinden uns auf dem Gelände der Firma Spitzerdach in der Jauerburggasse in Graz, wo wir unweit des Liebenauer Stadions diese Sendung vor Live-Publikum aufzeichnen dürfen. An dieser Stelle auch gleich ein großes Danke und einen großen Applaus an die Firma Spitzerdach für die Zurverfügungstellung des Areals. Auch ein großes Danke an euch fürs Dabeisein. Wir haben einiges vor in dieser Sendung. Ein Saisonstart liegt hinter uns, der den SK Sturm nach den fulminanten 5:0 gegen die Salzburger Bullen von der Tabellenspitze lachen lässt. Ein Auftritt, der auch für die kommenden Champions League-Aufgaben, jetzt erstens einmal gegen Sporting Lissabon, zumindest ein bisschen hoffen lässt. Zudem steht das Derby bevor und auch bevorsteht die Suche nach einem neuen Sportdirektor nach dem Abgang von Andi Schicker zur TSG Hoffenheim. Weiters kommt die Zweier von Jürgen Säumel langsam, aber sicher in Fahrt. Und auch die Damen haben zwar gestern leider verloren, aber prinzipiell erfolgreiche Wochen hinter sich. Einiges davon und vieles mehr wollen wir in dieser Ausgabe von Black FM besprechen und tun dies mit unseren Live-Gästen, die wir nach und nach auf die Bühne holen wollen, und einen Black FM Team in folgender Besetzung. Mit dabei unser Formationsnerd, Taktikfachmann und Experte für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Wunderschönen guten Abend.
Und der CPO, Chefposter von Black FM, der Mann mit den guten Ideen, mit Lola 1, Kleine Zeitung und ÖFB-Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Hallo, ebenfalls schönen guten Abend.
Und an dieser Stelle auch Genesungswünsche an das vierte Black FM-Mitglied, das nochmal hier sitzt. Tut er heute nicht. Jürgen Pucher ist leider gestern krank geworden und kann heute leider nicht teilnehmen, aber herzliche Genesungswünsche von unserer Seite und ich hoffe auch von eurer. Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir legen los mit dieser Live-Ausgabe, respektive Folge 122 von Genau, bevor wir zu unseren Shoutouts schreiten, auch gleich nochmal der Hinweis für euch: Wenn ihr uns unterstützen wollt, das tut ihr jetzt auch schon, indem ihr da seid, dann könnt ihr das auch weiters tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem auch die Produktionskosten für diese Ausgabe trägt. Ihr findet alle Infos dazu unter www.blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Herrschaften, Andi, zu dir, wir haben ein paar Shoutouts vorbereitet.
Ja, wir beginnen einmal, wir befinden uns gerade am Ende einer Länderspielpause, die jetzt Gott sei Dank wieder zu Ende geht, weil wir alle wieder Clubfußball sehen wollen. Und es waren ja einige Schwarze im Einsatz, wie immer. Ich habe mir da ein paar rausgepickt. Jusuf Gazibegovic hat unter anderem gegen Deutschland gespielt, leider ging die Partie verloren. Dann war auch unser dänisches U21-Trio im Einsatz und Tochi Chukwuani hat auch getroffen gegen Island nach einer super Ballannahme und Wolle hat dann eine gehabt, also richtig, richtig gut. Lovro Svonarek hat für die kroatische U21 einen Assist beigesteuert beim Sieg in Griechenland. Erencan Jadimci hat beim Sieg der türkischen U21 gegen Lettland Tor und Assist beigesteuert. Martin Kern war Kapitän der ungarischen U19 und das gleich zweimal. Und das Duo Hödel und Sorg war auch gleich zweimal im Einsatz bei der U18 für Österreich und haben zweimal Italien geschlagen. Respekt.
Genau, und wir haben auch schon einen Schiedsrichter fürs kommende Derby festgelegt bekommen, vorgesetzt bekommen, Herr Wonisch.
Danke, dass ich das sagen darf. Ja, wir waren alle gespannt, wer darf es denn pfeifen, und zur großen Freude von Christian Ilzer darf es wieder Alex Hakam pfeifen. Man darf gespannt sein, wie happy der Chefcoach damit ist. Ich zitiere nicht, was er nach dem letzten Derby über diese Schiedsrichterbesetzung gesagt hat.
Warum nicht?
Gut, dann zitiere ich es. Christian Ilzer hat gesagt, wenn ich mir das anschaue, dann bitte keinen steirischen Schiedsrichter mehr dieses coole Derby pfeifen lassen. Gut, jetzt haben wir Herrn Hakamp wieder. Malen wir keinen, also wir sowieso nicht, aber auch den Teufel nicht an die Wand. Vielleicht pfeift das ja in Ordnung, gehen wir mal davon aus. Man kann natürlich die ansetzende Institution schon hinterfragen, warum er diese kritische Ansetzung vor dem Grazer Derby wieder trifft, aber da wird sicher einen Grund dafür geben. So. Das war es, glaube ich, oder?
Ja, aber du darfst gleich anschließen.
Ah ja, ich darf gleich weiterreden, genau. Family Day in Messendorf war auch. Großer Applaus, sehr gut gemacht. Bummvoll und wieder sehr spannend für die Kids, sehr schön organisiert, mit verschiedenen Stationen, die man durchlaufen ist, damit man das Goodie Bag kriegt, haben sehr viele Kinder mitgemacht. Wirklich gut gemacht, Gratulation, das finden wir sehr erwähnenswert und sehr ehrenwert und das ist ganz toll, dass das immer wieder gemacht wird. Also für die, die nicht dort waren, nächstes Mal Family Day in den Kalender eintragen.
So ist es. Und ein letztes Shoutout, das ist traurig, weil du hast vorhin schon angesprochen, Andi Schicker hat den Verein verlassen. Leider nicht nur er, auch Paul Peiduch wechselt zur TSG Hoffenheim und wird auch dort technischer Direktor. Das heißt, es sind jetzt zwei Stellen vakant und nachzubesetzen bei den Schwarzen.
Genau. To be continued, maybe.
Wir werden sehen.
Ja, genau. Schauen wir uns das an. Es war der 19.09.2024, Stade de Roudourou in Gounon. Das erste Antreten des SK Sturm in der Champions League seit über 20 Jahren. Und man hatte sich schon Chancen gegen den Auftaktgegner, gegen Stade Brestois-Verneuf ausgerechnet. Aber schon in den Anfangsminuten kippte Abwehrchef Gregor Wüttrich in einem Kopfballduell um und viele hatten schon ganz Übles befürchtet. Bei den Untersuchungen im Krankenhaus in Graz am Folgetag wurde der befürchtete Kreuzbandriss glücklicherweise nicht bestätigt, allerdings eine Verletzung der Kapselbandstrukturen. Über das und die Schritte zurück wollen wir jetzt mit ihm persönlich reden. In Liebenau trägt er die Nummer 5. Herzlich willkommen zurück bei Black FM, der Abwehrchef des SK Sturm, Swiss Air, Gregory Wüttrich. Lieber Gregi, Hand aufs Herz, was hast du dir in den ersten Sekunden nach dieser Situation im ersten Champions League gedacht und wie geht es dir jetzt vor allem?
Ja, gedacht habe ich nicht viel, ich habe einfach Schmerzen gehabt und ja, war schon ein bisschen beängstigend, aber jetzt geht es mir schon viel besser, habe die Schiene jetzt weg und ja, bin auf einem guten Weg jetzt. Ja,
uns ist aufgefallen, das extrem faire Publikum dort, die, ich meine, das wird da in der Situation nichts geholfen haben. Aber sie haben applaudiert und das ist uns sehr positiv im Fernsehen aufgefallen. Leider hat es dann nicht geklappt mit irgendwelchen Punkten. 2015-16 bist du den Young Boys Bern wegen eines Meniskusrisses 121 Tage ausgefallen. In der darauffolgenden Meisterschaft eine Knie-OP. Du warst dann über ein Dreivierteljahr weg. Im vergangenen Jahr hat kaum ein anderer Spieler eine, glaube ich, größere Achterbahnfahrt als du erlebt. Zuerst Ende August 23 der geplatzte Wechsel in die deutsche Bundesliga, dann im Frühjahr die Geburt deines Sohnes, Gregory William, dann der Cupsieg, der Meistertitel, die Champions League Qualifikation und dann das erste Spiel auf internationalem Boden und die Verletzung. Wie kann man eigentlich mit so einer Berg- und Talfahrt umgehen? Bist du das schon gewohnt?
Gute Zusammenfassung. ja, es war sehr, sehr ein aufregendes Jahr, klar. Aber mit ganz vielen positiven Ereignissen und ja, es kann nicht immer nur aufwärts gehen. Es kam halt ein Rückschlag für mich, aber ja, viel Rückhalt von der Familie, auch von meinen Jungs, also der Mannschaft und ja, freue mich jetzt auf die nächsten Champions League Spiele und dass ich hoffentlich bald wieder fit bin.
Genau, du warst ja im Herbst, außerdem hattest du dein Debüt für die Nationalmannschaft der Schweiz gegeben. Es war sportlich zwei herausfordernde Spiele, trotzdem eine Riesenehre natürlich. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ja, trotzdem nur gute, muss ich sagen. Also trotz den Resultaten, das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Und ich hätte jetzt auch nicht mehr dran geglaubt, dass es ja noch zu dem Debüt kommt für die Nationalmannschaft. Deshalb ja, habe ich es trotzdem enorm genossen und glaube ich auch trotzdem zeigen können, was ich drauf habe. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was mir jetzt ziemlich wehgetan hat, dass, wegen der Verletzung, dass ich jetzt nicht dabei sein konnte. Aber vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr nochmals.
Der Frank hat eine Frage, glaube ich, an dich.
Genau, ich habe eine spezielle Frage vorbereitet. Ich habe sie gegen den Widerstand der anderen Herren auch durchgesetzt. Die Mannschaft muss jetzt einige Zeit schon ohne dich auskommen. Ja? Und wir hoffen natürlich, dass deine Genesung rasch vonstatten geht. Und was uns jetzt aber sehr interessieren würde, ist deine persönliche Meinung, wie du findest, dass die Mannschaft vor allem defensiv auch ohne dich zu Rande gekommen ist. Ist ein bisschen schwierig, wenn man das selbst so bewerten muss. Und dann würde uns sehr interessieren, wie du das eigentlich in der letzten Kette siehst. Wer hat eigentlich sozusagen deine Rolle dort hinten jetzt inzwischen eingenommen?
Also sie haben es sehr stark gemacht, muss ich sagen. Und vor allem Geier, was für mich jetzt spielt momentan, spielt es wirklich super. Und das habe ich mir aber, also habe ich von Anfang an gewusst, weil ich sehe ihn ja jeden Tag im Training und er hat extreme, viele Qualitäten, ist ein wirklich super Spieler, musste sich jetzt hinten anstellen. Aber jetzt hat er die Chance und die hat er bis jetzt auch sehr, sehr gut genutzt. Und was war die zweite Frage?
Ja, das hat eigentlich relativ gut schon beantwortet. Es ist lustig, wir haben in der Vorbereitung die Frage anders formuliert gehabt. Wir haben die Frage formuliert gehabt, wer ist eigentlich dein Replacement und warum ist es Niklas Geierhofer? Es ist schön, dass du das jetzt auch so formuliert hast.
Michi. Genau. Es war der 28.09.2024, das Hoffmann-Personalstadion in Linz. Sturm Graz ringt Blau-Weiß nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:1 nieder. Allerdings verletzte sich Jon Gorenc Stanković bei der Landung nach einem Luftduell schwer. Diagnose: Trümmerbruch des Speichenköpfchens. OP und wochenlange Pause. Aber auch er ist am Weg zurück und wir freuen uns sehr, ihn das erste Mal bei Black FM begrüßen zu dürfen. In Liebenau trägt er die Rückennummer 4. Herzlich willkommen, EM-Starter für Slowenien. Unser Ruhepuls im defensiven Mittelfeld, Jon Gorenc Stanković. Jon, die wichtigste Frage, wie geht's dir?
Ja, eigentlich gut. Jetzt sind 2 Wochen seit Operation und mir geht es jetzt von Tag zu Tag besser.
Wir müssen euch dann wieder fragen, wann ihr wieder am Platz stehen werdet, aber das werden wir uns noch ein bisschen aufheben, ein paar Minuten, weil uns das natürlich sehr wichtig ist. Du bist ja auch auf einige Einsatzminuten bei der EM in Deutschland gekommen. Was hast du dir eigentlich gedacht, als Benjamin Šeško kurz vor Ende der Verlängerung nach Patzer von Pepe allein aufs portugiesische Tor zugelaufen ist?
Das kann nicht wahr sein.
Ja, beim Hinlaufen schon?
beim Schuss, Nachschuss. Ja, eine große Möglichkeit, aber wir wissen im Fußball, wie es ist. Manchmal machst du ein Tor, manchmal nicht und uns ist das nicht geglückt und am Ende haben wir durch Elfmeterschießen leider verloren.
Du bist ja ebenso wie Gregi nicht als einer bekannt, der sich lange am Boden wälzt, wenn es keinen Grund dazu gibt. Und wie wir von Black FM haben sich wahrscheinlich viele in diesem Spiel gedacht. Erstens, dass du extrem viel in diesem Spiel in Linz abbekommen hast schon. Ich habe, glaube ich, den Andi eine Nachricht geschrieben an dem Tag. Ich habe gesagt, was der Jon schon wieder einstecken muss, ist unglaublich.
Noch mehr als sonst.
Ja, es war wirklich brutal und dann passierte das. Was hast du dir in dieser Situation gedacht oder wie ist dir diese Situation in Linz in Erinnerung?
Ich habe sofort gewusst, dass etwas gebrochen ist, weil ich habe gehört, die Knochen zusammenbrechen und war nicht ein schönes Gefühl, aber habe dann direkt zu KH nach in Linz gefahren, haben die Knochenbruch dann eigentlich zugestimmt und ja, dann war natürlich, hast Ziele, hast Spiele, die du spielen willst und so auf einmal ist alles weg und bist sicher enttäuscht am Anfang, aber jetzt geht es mir schon besser. Bin positiv, dass ich schnell zurück bin und diese Superspiele werde ich noch spielen.
Kann man es zeitlich schon ungefähr sagen, wie lange es noch dauern wird oder ist es noch schwierig dabei?
Ist richtig schwierig zu sagen, wir gehen Tag zu Tag. War eine schwere Operation und jetzt zu sagen, dass ich nach 4-6 Wochen fit bin, kann man nicht.
Okay, wollte schon fragen, Derby am Samstag geht sie.
Doch.
Sehr gut, sehr gut. Aber wir haben vorher kurz gehört, du kannst das Ding schon zwischendurch einmal kurz abnehmen auch. Also das ist schon möglich. Also die Schiene hier.
Ja, die Schiene mache ich und vor Training runter und trainiere ohne. Bis jetzt geht nur Fahrrad und Kraft für die Beine und ich hoffe, bald kann ich wieder am Platz stehen.
Sehr gut, sehr gut. Sprechen wir mal ein bisschen generell über die aktuellen Zeiten, die ja sehr aufregend sind für den SK Sturm. Man hat sich den Meistertitel geholt, man ist Cupsieger geworden, man spielt in der Champions League Gruppenphase, der Verein generell erfreut sich unglaublicher Beliebtheit, die Mitgliederzahlen boomen. Finanziell schaut es richtig gut aus. Hat man da jetzt aus eurer Sicht betrachtet, Gregi, irgendwann einmal auch das Gefühl, dass ein bisschen der Plafond erreicht sein könnte, wenn man sich so die Entwicklung und die Möglichkeiten des SK Sturm ansieht?
Ja, ich glaube nicht, weil jetzt mit der Champions League ist wieder etwas Neues von dem Verein da und auch danach gilt es dann einfach diese Leistungen und was der Club jetzt alles geschafft hat, auch zu bestätigen. So ist es halt immer im Fußball. Es ist ein schnelles Geschäft und deshalb glaube ich, vor allem auch die Mannschaft ist hungrig auf mehr.
Mhm. Jon, wie schwierig ist das Bestätigen?
Alles, was Greg gesagt hat, ist richtig. Ich glaube, wir haben viele junge Talente auch. Und die sind sehr hungrig auf das, dass wir auch noch was schaffen und ja, ist sicher nicht unser Limit.
Hm. Darf ich nur kurz, bitte? Herr Wonisch, ist das Plafond erreicht?
Warum fragst du das mich?
Weiß ich nicht, du bist immer so kritisch, der Jüng ist nicht da.
Nein, ich schließe mich den beiden Herren an. Man muss Entwicklungspotenziale nutzen, wenn sie da sind und theoretisch sind ja jetzt welche da. Man hat ja so viele Möglichkeiten, wie man eigentlich schon lange nicht mehr hatte. Das muss man jetzt halt klug und weise nutzen, um die Zukunft des Vereins dadurch auch ein Stück weit auf verschiedenen Ebenen abzusichern. Eins muss ich ganz kurz nachfragen, Jon, du hast gerade gesagt, ihr habt viele junge Spieler, die sehr hungrig sind. Zählst du dich noch zu den jungen Spielern?
Ja, sicher.
Okay.
Dann ist klar.
Danke.
Können wir das bitte den Greg jetzt auch noch fragen?
Greg nicht, oder was? Trotzdem ist aber, gehört es ja auch dazu, sich irgendwie neue Ziele zu stecken. Jetzt hat man den größtmöglichen nationalen Erfolg erreicht. Internationaler Titel ist natürlich noch zu erreichen, möglicherweise, irgendwann einmal. Aber trotzdem, der Trainer spricht ja in der Zielsetzung vor der Saison nur davon, jeden Tag ein besserer Spieler zu werden, jeden Tag ein besserer Trainer zu werden. Ist es das wirklich an Zielen oder verratet er uns eh nicht alles?
Ja, ich glaube, das ist immer ein Ziel. Nicht nur diese Saison, aber schon von Anfang an, dass du immer besser bist, dass du jedem Training alles gibst, Spiel für Spiel besser wird und ist so ist zum Meistertitel auch gekommen, weil wir haben gut trainiert, gut gearbeitet und das wollen wir jetzt weitermachen, nicht aufzuhören und sagen, dass wir haben jetzt letztes Jahr 2 Titels gewonnen und jetzt ist fertig. Nein, ist nicht fertig, nicht vorbei. Wir wollen so weitermachen.
Danke.
Ganz kurz, wenn man sich jeden Tag sagt, ich möchte ein besserer Spieler werden, das halte ich ja für ein sehr tolles Ziel. Das ist aber ein persönliches Ziel. Und wie schwierig ist es nach so einer Saison mit dem Double, sich als Mannschaft wieder auf ein gemeinsames Ziel zu committen, Gregi, wie siehst du das? Ist es schwerer als davor oder ist es nicht so schwer. Weil ganz ehrlich, man hatte zwischendurch das Gefühl, es ist nicht so einfach nach einem Double.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, deshalb ist auch immer wichtig, dass es auch ein bisschen eine Veränderung bei der Mannschaft gibt. Es sind jetzt neue Spieler dazugekommen, die vielleicht dieses Gefühl noch nicht kennen, die das aber auch erleben wollen. Und für uns, was jetzt zum Beispiel das Double geholt haben, das Gefühl will man wieder haben. Deshalb, ich glaube, man ist nie satt als Fußballspieler.
Cool.
Wie seht ihr generell also jetzt die Qualität dieses Kaders in dieser Saison? Es gibt ja einige Neuzugänge, die teils schon ihre große Qualität zeigen haben können. Yalcoué ist, glaube ich, unbestritten ein Riesentalent, ein Wahnsinnsspieler. Ebenso Chukwuani, Emmanuel Aiwu macht seine Sache auch sehr, sehr gut. Dann gibt es einige, die noch in Lauerstellung sind, wie Malic, Yadimchi, Zvonarek, auch Karic. Würdet ihr sagen, man ist ähnlich stark wie in der letzten Saison oder hat man vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen können?
Ja, ich glaube vor allem, dass das jetzt noch schwer zu sagen ist, weil durch diese Veränderung, durch diese neuen Spieler, das braucht halt einfach auch immer Zeit und ich glaube, das hat man jetzt am Anfang auch gesehen, in den ersten Spielen, dass wir uns noch nicht so gefunden haben. Und jetzt aber mit dem letzten Spiel gegen Salzburg hat man gesehen, das Potenzial, was in uns liegt, in der Mannschaft. Und ja, jetzt gilt es einfach, das so oft wie möglich so abzurufen. Es wird nicht immer klappen, es sind immer noch Dinge, die man noch, die Automatismen, wo noch greifen müssen. Aber man sieht, was möglich ist diese Saison, definitiv nach diesem letzten Spiel.
Okay. Jon, siehst du das ähnlich? Qualität, Kader?
Ja, ganz ähnlich. Ich kann nicht mehr, Gregi hat schon alles gesagt.
Gut gesagt, ja. Gregi hat immer recht. Ich würde kurz einhaken vielleicht. Bei einem Spieler, Tochi Chukwuani, der ja auf einer ähnlichen Position unterwegs ist wie du, er hat ja ein bisschen gebraucht, aber er hat die letzten Spiele, wo er gespielt hat, finde ich, einen richtig guten Eindruck schon gemacht. Wie siehst du ihn? Was ist er für ein Typ, auch im Training? Wie nimmst du ihn wahr?
Ja, schon von dem ersten Tag hat man gesehen, was für ein Spieler er ist. Er ist richtig guter, super Talent, super Spieler. Und das hat auch in jetzt ein paar Spielen gezeigt, die er gespielt hat. Und jetzt hat er die Chance bekommen und ich hoffe, dass er diese Chance nutzt. Und wir brauchen nicht nur ihn, aber jeden Spieler im Kader, weil irgendwann werden alle Chance bekommen und die müssen diese Chance nutzen, weil ist meisterschaftlich nicht ein Sprint, ist ein Marathon und am Ende zählt dann jedes Punkt.
Gregi, ein Spieler, der sich auch sehr schnell eingefügt hat, war Malik Yalcoué. Kann man sagen, meine, der ist 18 und war dann sehr schnell auch drinnen im Team irgendwie und hat ganz schnell seine Klasse gezeigt. Kann man schon sagen, dass das ein besonderes Talent ist, das man da für ein paar Monate zumindest in Graz hat?
Ja, ich glaube schon, ich habe nicht so viel gesehen, gleich okay. Viel wie er, nur die Spiele.
Vielleicht ja. Mich verletzt. Was ist dein Eindruck von den Spielen dann?
aber ich, vor allem gegen Salzburg, war extrem stark. Ja. Wie gesagt, im Training habe ich nicht viel mitbekommen, weil ich leider nicht trainieren kann. Ja. Aber so in der Kabine zum Beispiel, er ist extrem ruhig. Also er sagt eigentlich kein Wort. aber dann auf dem Platz, plötzlich ist er irgendwie, keine Ahnung, eine richtige Maschine und geht in jeden Zweikampf. Also das gibt man ihm gar nicht, wenn man ihn so neben dem Platz noch sieht.
Sehr cool.
Fehlt eurer Meinung nach zu einem Champions League-Kader?
Ja, das ist schwer zu beantworten für mich, ehrlich. Also den Kader haben wir definitiv. Mhm. Ich glaube einfach, dass wieder eine neue Erfahrung jetzt war, die Champions League. Jetzt haben wir oft in der Europa League gespielt, haben wir auch gegen solche gute Teams gespielt und da waren wir aber eingespielt und jetzt, wie gesagt, am Anfang der Saison hat es noch ein bisschen gebraucht, aber jetzt haben wir noch einige Versuche und deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir da eine Punkte holen werden.
Wie wichtig ist eurer Meinung nach, also jetzt auch anschließend auf die Qualität eines Kaders, Champions League und so weiter, wie wichtig ist das Mannschaftsgefüge, beziehungsweise inwieweit kann eine Mannschaft, die jetzt wie Sturm in der Champions League ein Underdog ist, diesen qualitativen Unterschied mit Zusammenhalt, mit Team Spirit wettmachen, Jon?
Zusammenhalt als Mannschaft ist sehr wichtig. Wir haben das letztes Jahr gezeigt mit Double und egal ob ein Einzelspieler rausgefallen ist, haben wir das als Mannschaft kompensiert, immer. Und das ist auch genau jetzt der gleiche Fall mit mir und Gregi. Ich glaube, da werden die uns kompensieren und trotzdem super gut spielen. So, die haben schon gezeigt. Und als Underdog ist immer ein bisschen leichter zu spielen als Favorit. Und am Ende gibst du alles. Und Ergebnis weiß man nie. Und du hast noch einen Gegner dazwischen, der auch alles gibt. Und ist dann Champions League ist immer dann schwieriger zu denken, was für ein Ergebnis rauskommt.
Siehst du das ähnlich, oder? Nehmen wir mal an.
Ja.
Der Krieg hat kurz ausgeschaltet, glaube ich. Euch beide verbindet ja einiges. Also ihr seid ungefähr gleich alt. Ihr seid beide zweikampfstark, mit Defensivaufgaben betraut, habt ungefähr gleich viele Spiele für Sturm absolviert, also um die 120, und habt auch ähnlich viele Tore für die Blackies erzielt. Und ihr seid beide im Sommer 2020 zu Sturm Graz gekommen, als mehr oder weniger eine der ersten Amtshandlungen eines gewissen Andi Schicker. Seit letzter Woche ist eben dieser Sportdirektor der DSG Hoffenheim. Wie wichtig war für dich, Gregi, Andi Schicker, also dass er dich zu Sturm geholt hat, und wie wichtig war er für dich als Mensch beim SK Sturm?
Ja, schon sehr wichtig. Also wir haben ein richtig gutes Verhältnis zusammen. Sind gleichzeitig, wie du sagst, oder er hat mich zu Sturm Graz geholt, und ich habe mit ihm immer sehr, sehr offen reden können. Ich glaube, was auch nicht selbstverständlich ist in diesem Business, und ja, hat mir viel weitergeholfen. Ich habe meinen Teil zurückgegeben, was ich konnte. Und für ihn persönlich freue ich mich sehr, muss ich sagen, weil es war sein Traum, Wunsch, in die deutsche Bundesliga irgendwann zu kommen. Und das hat sich jetzt so ergeben. Zeitpunkt, klar, ist für uns vielleicht nicht optimal. Aber wenn er diese Chance hat, dann glaube ich auch, wird es jeder an seiner Stelle die auch nützen. Und er hat extrem viel für den Verein gemacht. Er hat ihn dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Und deshalb, ja, wie gesagt, freut es mich extrem für ihn. Bin aber natürlich auch traurig, dass er nicht mehr hier ist. Das ist klar. Aber so, ja, so ist es halt in dem Geschäft.
Jon, bei dir, du bist ja aus Huddersfield, glaube ich, gekommen. Damals 2020. Wie war das mit Andi Schicker? Wie war das Verhältnis?
Tja, es ist sehr gut von Anfang an. Er hat mich überzeugt, dass ich nach Graz kam. Und schon von Anfang an hat er geredet über einen neuen Sturm Graz, über einen neuen Anfang. Und wenn ich jetzt zurückdenke, 4 Jahre ist das eigentlich passiert. Und ich bin froh, dass er mich hier geholt hat. Und ich bin auch, so wie Greg gesagt, sehr dankbar und wünsche ich auch alles Gute in Zukunft, weil er hat sich das verdient.
Krieg rückblickend, wie schnell hat dich Andi Schicker damals überzeugen können, wie sich dein Wechsel angebahnt hat? Wie schnell war das klar, dass du dann nach Graz wechselst? Und wie war der erste Kontakt mit ihm damals? Kannst du dich noch erinnern?
Er hat mich angerufen, gesagt, dass ich mir es hier mal anschauen kommen soll. Bin ich für 2 Tage nach Graz gekommen. Und dann war eigentlich das Ganze sehr schnell klar. Der Trainer war auch im Büro, war ein gutes Gespräch, und ja, also ich bereue es nicht.
Jon, wie war es bei dir? Habt ihr telefoniert? Warst du auch gleich dann vor Ort in Graz, oder?
Nein, ich war nicht in Graz. Damals war noch Covid und ich war in England, konnte nicht nach Graz kommen, und alles haben wir eigentlich gemacht über Zoom-Call. Und ja, war schon was Besonderes. Und ja, ich habe sofort gemerkt, dass er will, dass ich nach Graz komme. Und ich habe in England nicht so viel gespielt, wie ich wollte, und ich wollte eine Änderung machen in meiner Karriere, und das haben wir dann am Ende auch gemacht.
Hat die Nähe zu deiner Heimat auch eine Rolle gespielt beim Wechsel?
Nein, am Anfang habe ich gar nicht gedacht, dass Slowenien so in der Nähe ist und Familie auch da ist, weil ich wollte nur Fußball spielen. Aber jetzt, wenn ich so denke, dann, dass Familie bei jedem Spiel dabei ist, ist sicher was Wunderschönes. Und wenn du familiäre Gesichter im Stadion siehst, ist immer was Besonderes.
Schön, so findet oder hat zusammengefunden, was zusammengehört. Wunderbar. Jetzt hat Sturm nicht nur Andi Schicker verloren, sondern es ist auch Paul Beiduch gewechselt zur TSG Hoffenheim. Gregi, wenn verliert der SK Sturm da deiner Meinung nach auch? Weil es redet ja alles nur über Andi Schicker, aber Paul Beiduch verlässt den Verein ebenfalls.
Ja, ich glaube, Pauli hat auch einen super Job gemacht. Für mich ist er immer noch so der Schiedsrichter, weil er bei uns im Training vor ein paar Jahren noch Schiedsrichter war immer.
Und okay.
Deshalb, ja, ist immer, war immer ein guter Schmäh, wie er sagt, mit ihm, und ja, einen guten Typ verliert der Sturm auch mit ihm. Ja.
War Christian Ilzer mit ihm zufrieden, der Schiedsrichter?
Nein, es war niemand zufrieden.
Jan, was sind deine Erinnerungen? Was verbindest du mit Paul Beiduch?
Ja, ich glaube, er hat sehr viel Arbeit einfach hinter Kulisse gemacht. Niemand hat ihn gesehen, aber ich glaube, er hat viel analysiert, viel gescoutet, und das, wir als Spieler haben wir das nicht gesehen, aber ich glaube, er hat unserem Trainerteam sehr viel geholfen.
Und wichtige Nachfrage jetzt, macht Chris Ilzer, so wie ihr ihn wahrnehmt, momentan eh keine Anzeichen, dass er sich verabschieden will demnächst?
Nein.
Sehr gut, Jon, du auch nicht.
Jon hat nichts gesagt.
Weiß ich nicht.
Okay. Mike?
Ich wieder. Ja. Am Wochenende ist der Stadtrivale zu Gast im Sturmstadion Liebenau. Ihr habt ja beide schon relativ umkämpfte Derby-Siege miterlebt. Was erwartet ihr euch für dieses Spiel am Samstag gegen einen Gegner, dessen Saisonstart jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war, Gregi?
Ja, ich glaube, bei diesem Spiel ist die Tabellenplatzierung ganz egal, weil es ist einfach ein Emotionsspiel. Die Stimmung im Stadion, also wenn ich ans letzte Derby zurück denke, kriege ich wirklich Gänsehaut. Und ja, ich glaube, wir als Mannschaft freuen uns extrem auf das Spiel und wissen auch ganz genau, was es für den Verein bedeutet. Und deshalb ja, kann sich jeder Fan sicher sein, dass jeder Spieler 150% geben wird.
Jon, Derby-Erinnerungen?
Schon Erinnerungen. Zwei Siege. Yes. Ja, volles Haus immer, und ist immer was Besonderes. Wir wollen natürlich auch drittes Mal als Sieger vom Platz gehen. Ich glaube, Mannschaft ist mehr als vorbereitet auf das. Und ja, dass wir zeigen, dass wir Nummer 1 in Graz sind.
Mhm. Frank, magst du das jetzt, diesen Teil?
Ja, gerne. Vor uns liegt ja, also vor uns allen, auch vor euch beiden, obwohl nicht so direkt wie sonst, liegt ja auch das Abenteuer Champions League. Die nächste Mannschaft, die ins Heimstadion nach Klagenfurt kommt, heißt Sporting Clube do Portugal. Ja? Wir haben gegen die letztes Jahr ja schon mal gespielt. Und dieses Jahr hat sich der Marktwert dieses Teams noch ein bisschen entwickelt. Wir reden von einer 450 Millionen Euro Truppe. Ja? Und der Michi hat mir da aufgeschrieben, er wollte es mich eigentlich fragen, hat er aber nicht gemacht. Er wollte mich fragen, wie man gegen so eine Truppe respektabel abschneiden kann. Und ich habe als Antwort mir aufgeschrieben, das hängt davon ab, was man als respektabel bezeichnet. Ja? Und was ich als respektabel bezeichne, ist wurscht. Ich frage ihn Jon. Jon, was ist ein respektables Ergebnis gegen eine 450 Millionen Euro Truppe aus Lissabon?
Ich gebe ein bisschen anderes Antwort, weil wenn ich spiele, habe ich noch nie gedacht oder darüber Gedanken gemacht, wie viel ist ein Spieler wert, wie viel ist ein Verein wert, weil alles zeichnet sich unten am Platz, und werden wir sehen dann an diesem Tag, wer besser ist, ob Geld besser ist oder
weiß man nicht. Sehr schön. Mit sowas Ähnlichem habe ich fast gerechnet, darum rede ich jetzt mit dem Gregi weiter.
Ich darf dir nur einwerfen, ja, wir Sporting Lissabon, 8 Spiele in der Meisterschaft, 24 Punkte, jedes Spiel mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen, bis auf ein Spiel, also zum Beispiel auch gegen Lille, bis auf ein Spiel, das war gegen PSV Eindhoven, das 1:1 auswärts. Also es ist eine beeindruckende Serie, die diese Mannschaft bis jetzt zurückgelegt hat. Frank, jetzt darfst du wieder weitermachen.
Jetzt darf ich weiter. So, Gregi, jetzt hast du diesen Eindruck auch noch. Du hast gespielt gegen Sporting letzte Saison. Kannst du dich, kurze Antwort, kannst du dich an diese Spiele noch erinnern?
Ein bisschen.
Okay. Kannst du dich an den Namen Viktor Gyökeres erinnern?
Ja.
Okay. Sag mal, wie spielt man gegen diesen Mann?
Ja, er ist ein super Stürmer, klar. Sehr physisch stark auch. Super Abschluss, also ich glaube, Doppeln wäre gut gegen ihn.
Okay, gut. Maybe. Jon, ich muss dich auch an deine Erinnerungen gegen Sporting fragen. Hast du Erinnerungen gegen Sporting? Du hast auch dort sehr viele Zweikämpfe bestritten.
Erste oder zweite Spiel?
Egal welches.
Ja, wenn ich erstes Spiel jetzt an das erste Spiel zurückdenke, ich glaube, haben wir sehr lange geführt, 1-0. Mhm. Und dann eigentlich sehr schnell 2 Tore kassiert, sehr bitter und am Ende verloren. Aber man hat gesehen, dass viel mehr drinnen war. Vielleicht sogar ein Unentschieden, ein Sieg. Warum werden wir jetzt nicht so spielen wie letztes Mal zu Hause? Wir spielen nochmal zu Hause.
Okay, zu Hause. Du kannst dich an Hulman, Morita und Braganza noch erinnern, gegen die du im Mittelfeld gespielt hast.
Stimmt.
Okay. Passt. Ich habe mir erlaubt, Sporting mir ein bisschen genauer anzuschauen. Keine Angst, wird kein langes Referat, wird ein kurzes Referat. Und ihr dürft mir dann sagen, ob das jetzt brauchbare Hinweise waren. Ich habe mir Sporting ein bisschen angeschaut und ich habe ja Beziehungen nach Lissabon und ich habe auch mit Lissabon telefoniert. Und
mit Trainer?
Mit dem Trainer leider nicht.
Mit der ganzen Amorin, Stadt.
Ruben Amorin kommt nicht ans Telefon, wenn ich in Lissabon anrufe. Aber jemand, der für den Verein arbeitet, geht ans Telefon. Ich brauche euch ja, jetzt habe ich einen falschen Zettel weggelegt, Entschuldigung. Ich glaube, wir erleben gerade Prime Sporting, weil die Probleme, die sie letztes Jahr hatten, haben sie relativ gut mit Transfers ausgemerzt. Ruben Amorin, haben wir schon gesagt, ist der Coach und Manager. Spielt noch immer in einem 3-4-3, relativ flach meistens. Was ist spannend an diesem 3-4-3, abgesehen von den Spielern, weil die sind uns ja jetzt wurscht, hat der Jon gesagt. Recht spannend ist, dass in der Zentrale rund um Hulman ein bisschen gewechselt wird und je nachdem, wer der Gegner ist, Morita oder Braganza spielt. Spannend ist es außen, weil in Partien, wo Ruben Amorim davon ausgeht, dass sie den Ball mehr haben, spielt links Araujo und rechts Katama. Und diese beiden würden bei sehr vielen anderen europäischen Teams als Außenstürmer in einer Dreierkette vorne stürmen und nicht im Mittelfeld spielen. Und das ist ein bisschen das Ding, was Sporting momentan wahnsinnig erfolgreich macht, dass sie unfassbar offensiv sich agieren trauen, weil die Defensive hinten mit Quaresma, De Bast und Inacio, der ja ungefähr bei allen großen europäischen Vereinen gerade gehandelt wird, sehr, sehr, sehr stabil ist. So, da habe ich relativ viel von dem gesagt, was ich sagen wollte. Die Luftanfälligkeit bei Standards haben sie abgestellt, weil sie relativ viel große Transfers getätigt haben und jetzt bei Standards sehr stabil geworden sind. Was man findet, ist, wenn man sich im Real Life die Partie gegen PSV Eindhoven ansieht, dann sieht man nämlich, dass Eindhoven im Sechser- und im Achterraum relativ viele Pressingfallen aufgestellt hat und relativ oft Passwege angeboten hat. Und diese dann belaufen ist, da haben sie im Spielaufbau von Sporting manchmal Bälle gewonnen und haben sie da nicht zur Entfaltung in die Offensive kommen lassen. Plus die extrem offensiven Außenspieler bieten natürlich beim Umschalten hinter sich Raum an und die schnellste Dreierkette, sie ist schnell, aber nicht die schnellste Dreierkette dieser Welt, hat Sporting nicht. Also theoretisch ist hinter diesen Außenspielern ein bisschen Platz. Habt ihr irgend so eine Art von Analyse über Sporting schon mal in der Art gehört oder noch nie? Wer traut sich? Ich halte es schon aus.
Ich glaube, war gut, die Analyse. Ich war fast nicht hinterhergekommen. Aber.
Okay,
du musst es nicht nochmal sagen, Frank.
Nein, ich kann dir den Zettel dann mitgeben. Ja, okay, also nur kleiner Ausblick darauf und kleiner Ausblick, wir werden im Vorfeld von Sporting auch noch ein Telefonat mit einem anderen Sporting-Podcast führen. Da haben wir jetzt endlich wen gefunden, der mit uns auch reden will und da werden wir dann noch ein bisschen mehr über Sporting und unseren nächsten Champions League-Gegner erfahren.
Genau. Und jetzt war es das eigentlich mit den zwei Herren, oder? Gibt es noch irgendwelche Fragen, Herr Wonisch, Herr Terler?
Na, keine Fragen?
Ich denke nicht.
Ich habe noch einen offiziellen Akt zu vollbringen. Moment. Mhm.
Vielleicht habt ihr noch Fragen an uns? Auch nicht. Dann kommt jetzt die Überraschung des Frank Wonisch, von der ich auch nichts weiß. Ah, ja, genau. Ah, doch.
Da hat es ja noch was gegeben.
Doch, doch. Unsere Gäste gehen nicht ohne Geschenk nach Hause, natürlich. Ach, so ist und es gibt auch für euch beide den seit unserer 100. Sendung bekannten und begehrten Black FM Schal, den der Frank jetzt gerade ans Publikum präsentiert. Dankeschön. Möge er weiterhin beste Genesung bringen.
Ja, dann bleibt uns noch herzliches Danke, dass ihr da wart. Gregory Wüttrich und Jon-Goran Stanković.
Vielen Dank.
Weiter geht die wilde Jagd.
Wer mag denn eigentlich?
Wer mag denn? Ich mag.
Sehr gut.
Weiter geht's in unserem Abendprogramm. Als nächstes auf die Bühne kommt die einzige Frau des heutigen Line-Ups. Sie ist zum ersten Mal bei Black FM zu Gast und damit sie sich gleich ein bisschen wohler fühlt, bitten wir jetzt ganz besonders um einen großen Applaus für die U20-Nationalteamspielerin und WM-Starterin Julia Keutz. Julia, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen und fürs Herkommen. Wie ist denn das bei euch teamintern? So ein Auftritt bei Black FM, ist das eher Strafe nach dem Training oder ist es eh ganz okay?
Erstmal danke für die Einladung. Cool, in der Runde zu sitzen, vor allem das erste Mal live. Das ist, glaube ich, ein cooles Erlebnis. Als Strafe darf man es, glaube ich, nicht sehen. Ich glaube, es ist cool, dass man uns Frauen auch hier vertreten darf und einfach cool da zu sein.
Ist uns eine große Ehre. Ich habe es gerade vorher schon angesprochen, WM-Starterin. Du warst eben dabei in Kolumbien. Erzähl mal ein bisschen, auch so rundherum von dem, was man nicht gesehen hat, abseits der Spiele. Wie war das dort?
Es war ein echt cooles Erlebnis. Man muss auch sagen, ich war schon davor bei der EM. Es war genauso ein cooles Erlebnis, dass wir es dann so zur WM geschafft haben, eben mit dem surrealen Spiel gegen Island. Ist natürlich ein Wahnsinn, dass man da noch einen zusätzlichen Startplatz kriegt für die WM. Man muss sagen, Kolumbien ist ein sehr fußballfanatisches Land. Ich glaube, davon kann die Anna Winsberger gut sprechen davon. Falls wir das Video gesehen hat, wir haben einen super Einstand gekriegt von den kolumbianischen Fans. Die Anna hat auch sehr gut mitgedanzt. Ich habe mich da ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Ich bin jetzt so die tanzfanatische Frau, aber es war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis.
Mir ist dieses Video entgangen leider, aber ich muss das unbedingt nachholen. Das heißt, das ist beim direkt im Hotelempfang getanzt worden, oder was?
Nein, direkt am Flughafen.
Noch besser.
Du hast das Video nicht gesehen?
Nein.
Du.
Ja, Entschuldigung, aber ich werde es jetzt gleich nachholen nach der Sendung. Großartig. Hat sonst irgendwelche Eindrücke abseits des Trainierens und Spielens gegeben? Habt ihr irgendwelche Möglichkeiten gehabt, euch ein bisschen herumzubewegen?
Man muss ja sagen, dadurch, dass Kolumbien nicht so einen guten Ruf hat mit der Kriminalitätsrate, haben wir immer Polizeieskorte gehabt, also zum Training, zu den Spielen. Es war unglaublich einfach, die Atmosphäre. Man hat auch gesehen, das Einstiegsspiel Kolumbien, 30.000 Zuschauer beim Frauenmatch U20 ist ein Wahnsinn einfach. Und es war einfach eine coole Kulisse, in solchen Stadien zu spielen. auf solchen Bedingungen ist einfach ein Wahnsinn.
Mhm. Ja, jetzt war Österreich überhaupt eben zum ersten Mal eine Frauenmannschaft für eine WM qualifiziert, in dem Fall eben die U20, das alleine ist ja schon sensationell und ihr seid ja auch dann noch völlig verdient eben ins Achtelfinale aufgestiegen und dann eben an den späteren Weltmeisterinnen aus Nordkorea gescheitert. Welche Erinnerungen hast du an die Partie?
Es waren die ersten drei Gruppenspiele schon unglaublich, also gegen Japan zu spielen. Das ist ein anderer Fußball, man kann sich das gar nicht denken eigentlich. Die wollen gar nie, dass du in den Zweikampf mit denen kommst. Die spielen so einen extrem guten Fußball. Es ist einfach so unglaublich, wie du merkst, wie andere Nationen Fußball spielen. Und im Vergleich zu Europa ist das ein Wahnsinn eigentlich. Vor allem Nordkorea. Wir haben die Chance gehabt und ich würde sagen, würden wir in der 30. Minute nicht diese rote Karte kriegen, hätten wir die Chance gehabt, weiterzukommen. Wir haben sie unter Kontrolle gehabt, haben wir unsere Chancen gehabt. Leider ist es dann nicht dazu gekommen, ins Viertelfinale aufzusteigen. Aber ich glaube, wir haben unser Land super repräsentiert und hoffen natürlich, dass es so weitergeht in den UNACIOS.
Mhm. Mike, du hast eine Zusatzfrage zum Gegner Nordkorea vorbereitet, glaube ich. Das warst du, oder war das der Frank?
Das war ich.
Das war Frank.
Entschuldigung. Das war ich. Falsch verdächtigt.
Ja, deine Kapitänin im U20-Team, Chiara De Angelo, hat zu diesem Team folgendes zu Protokoll, zu diesem Spiel folgendes zu Protokoll gegeben. Das lese ich jetzt vor, weil es ist ein bisschen länger. Sie hat gesagt: Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen hätten können, wenn wir 11 gegen 11 zu Ende gespielt hätten. Ich finde, Nordkorea war nicht der Übergegner, für den ihn viele gehalten haben. Darum bin ich enttäuscht, dass wir heute verloren haben. Wir sind heute um unser Leben gelaufen und hätten das Viertelfinale verdient gehabt. Tickt die grundsätzlich so?
Ja, kann man schon so sagen. Also die Chiara ist definitiv nicht auf den Mund gefallen. Wie sie gesagt hat, ich glaube wirklich, hätten wir das Spiel 11 zu 11 fertig gespielt, wäre das sicher auf unsere Seite gegangen, die Partie. Man hat einfach gemerkt, solche Gegner wollen nicht mit Österreich in einen Zweikampf. Die verhindern sowas und das hat man gemerkt. Durch dass du nur ein weniger bist, kommst du auch nicht mehr in diese Zweikämpfe und die haben einfach diese Klasse mit ihren Schüssen und mit ihren Standards, dass sie diese Tore machen. Aber ich bin auch der Meinung, 11 zu 11 fertig spielen, Gegner ins Pressing bringen und dann schaut es anders aus. Dann könnte vielleicht Österreich heute noch im Finale stehen und nicht Nordkorea.
Und jetzt gibt es noch eine Zusatzfrage. Die Koreanerinnen sind ja vor allem durch eines aufgefallen, nämlich dass alle den gleichen Friseur haben. Und denkst du, dass die gleichen Haarschnitte, ist es ein Taktikkniff, um Verwirrung zu stiften?
Es hat ja in der ersten Halbzeit die Nummer 17 noch eine gelbe Karten gekriegt. Man hat dann rumspekulieren müssen, okay, wer davon war das jetzt? Weil man hat auf den Rücken schauen müssen, man hat nicht genau gesehen, wer es war. Aber ich glaube, das.
Ja. Du musst die Frage nicht ernst beantworten. Danke, dass du versucht hast.
Na, aber darf ich nur eine Zwischenfrage stellen? Und zwar, also du hast dir die rote Karte angesprochen. Ist man da irgendwie enttäuscht nach dem Spiel, dass man dann auch ein bisschen böse auf die Mitspielerin, weil es war ein bisschen eine unnütze rote Karte, oder, in der Situation? Wie geht sie damit um?
Ja, also man muss schon sagen, die IFE hat eine unglaubliche WM gespielt und war eindeutige Stütze im Mittelfeld bei uns. Dass halt dann die rote Karte so entsteht, ist natürlich blöd. Man hat es von außen nicht gesehen,
überhaupt nicht, wie es war. Immer in 5 Zeitlupen angeschaut, ich habe nicht gewusst, was sie jetzt gemacht hat, wirklich.
Ja, ja. Mhm. Also das Problem war, man hat ja bei der WM Challenges gehabt, es war wieder eine VR eben, man hat nicht rauserkennen können, warum es eben zu dieser roten Karte gekommen ist. Wir haben es auch nicht revidieren können, dass es eben nicht passiert ist. Es war spielentscheidend, das muss man auf jeden Fall zugeben, aber ich glaube, wir dürfen da nicht jetzt da auf der IFE rumhacken, dass sie da dieses Viertelfinale verhindert hat. Also sie hat eine unglaubliche WM gespielt und man kann froh sein, so eine Spielerin in den österreichischen Reihen zu haben. Und ja, ich glaube, es hat halt einfach sein müssen, aber es war schade natürlich.
Aber diese Challenges waren eigentlich keine schlechte Idee, oder? Dass man als Trainer quasi Situationen challengen darf. Das war, glaube ich, das erste Turnier, wo man das hat ausprobieren probiert hat, glaube ich.
Es ist uns so vorgedrungen worden, dass es ein günstigeres System eben ist und man das eben bei dieser WM probieren möchte. Und ich glaube, für einen Trainer ist das nochmal ein bisschen ein Adrenalinschub, weil er muss auch ein bisschen aufpassen, was da passiert.
Das fragen wir ihn dann gleich.
Ich glaube auch vor allem das Coaching, Spielerin zum Trainer, muss extrem gut passen. Aber man hat auch die Möglichkeit gehabt von außen, ich glaube, man hat verschiedene Kameraperspektiven gehabt eben, um die Situation noch zu verfolgen. Aber ich glaube, es ist ein richtig cooles System und ich glaube, dass es in anderen Ligen sicher gut funktionieren würde.
Kommen wir ein bisschen zu dir persönlich. Du hast ja, wenn wir das richtig recherchiert haben, in Wildon zum Kicken angefangen. Wie hat denn dein fußballerischer Werdegang ausgesehen, wenn du den kurz nacherzählen magst?
Ich habe tatsächlich in der Volksschule immer mit den Burschen zusammengespielt. Und dadurch, dass der Papa bei Wildon irgendeine höhere Position war, habe ich zu ihm gesagt, Papa, ich würde, glaube ich, gerne im Verein spielen. Getan gesagt, erstes Hallentraining. Ich glaube, das erste Mal bin ich im Tor gestanden, war jetzt nicht so meine Position. Dann die Jugend in Wildon gespielt, habe dann auch unter dem Franco Foda seinen Sohn trainieren dürfen, unter dem Sandro Foda. Und dann zusätzlich ist dann die Auswahl gekommen, eben dann auch die Sturmakademie. Und seitdem war Sturm.
Aber das war ja bei der Mariella im Interview, wie wir die Mariella bei uns gehabt haben. Das ist auch ins Tor gestellt worden, nur sie hat gesagt, sie bleibt im Tor, das hat ihr passt. Also das ist so, mit Mädchen Fußball spielen, das war es früher so wirklich ins Tor stellen und aus dem rauszukommen, das war ein ganz ein schwieriger Schritt. Und jetzt ist es zum Glück anders geworden. Andi, du darfst weiter.
Na, aber darf ich noch ganz kurze Frage?
Bitte.
Wie Sandro Foda als Trainer?
Das wollte ich auch fragen,
ja. Ja, extrem cool. Also er bringt schon viel Erfahrung mit. Also es war cool, dass er spielt eben Wildone bei der Kampfmannschaft und dass er die Trainerposition übernimmt, war, glaube ich, für viele ziemlich überraschend. Aber er hat es echt gut gemacht und es war echt cool.
Wie viele Sechser sind dann in der Aufstellung?
Bitte?
Wie viele Sechser sind in der Aufstellung? Also zwei mindestens, oder?
Ja. Mindestens, ja. Unter ihm habe ich nie als Sechser spielen dürfen. War eigentlich immer IV. Kann man nicht viel dazu sagen. Also man war noch ziemlich jung, also da hat man jetzt wirklich in einem richtigen System gespielt. Man hat halt probiert und umgesetzt und das hat er gut gemacht.
Okay.
Okay, du hast ihm dann schon gesagt, dann ist es eh relativ schnell weitergegangen nach Graz zu Sturm. Wenn man sich die Ausbildungswege im Frauenfußball anschaut, dann führt meistens kein Weg vorbei an der ÖFB Frauenakademie, die ja in St. Pölten stationiert ist. War das für dich irgendwann einmal ein Thema oder gar nicht?
Ich war tatsächlich draußen beim Sichtungstraining. Es ist ja dann so zusätzlich gekommen, dass damals die Sturm Frauenakademie gegründet worden ist, beziehungsweise der Testlauf. Ich war Testlaufspielerin. Es hat mein Graz eigentlich immer schon gut gefallen und es war einfach eine coole Option, dass das neben St. Pölten einfach gegeben hat. Und ich glaube, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe mit Sturm Graz. Und ja.
Ihr schaut euch an, wer will fortfahren, sonst fragende Gesichter. Aber wir würden sonst zum anderen Thema kommen. Ihr müsst euch natürlich sportlich immer aufs nächste Spiel konzentrieren. Aber von außen betrachtet fällt jetzt gerade in der Saison schon eine Sache auf. Es hat 4 Heimspiele gegeben und alle 4 waren an einem anderen Ort. Es wurde in Messendorf gespielt, in der Krum, auf einer Wiesn, die man nicht so bezeichnen kann, am SDFV-Platz und zuletzt in Holleneck. Dazu die Trainingssituation, eh schon bekannt, ist bei uns auf Black FM schon einige Male besprochen worden. Ganz persönlich gefragt, wie empfindest du diese Situation als Bundesligaspielerin des SK Sturm?
Ich glaube, das Thema Infrastruktur ist in Graz kein neues Thema. Ich glaube, das ist mittlerweile jedem bekannt. Natürlich ist es nicht optimal, 4 Heimspiele 4-mal woanders auszutragen. Teilweise auch nicht mit guten Bedingungen für die Bundesliga. Ich glaube, ich als Spielerin würde gerne den Club, die Stadt und die Farben in Graz repräsentieren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und es muss einfach daran gepfeilt werden, dass es die bestmöglichste Situation gibt, in Graz zu spielen. Ich glaube, wir alle würden gerne in der Grube spielen. Also wie ich zu Sturm gekommen bin, war eigentlich Messendorf meine Heimstätte. Messendorf ist ein Trainingszentrum und hat einfach diesen anderen Flair. als in der Grüm eben. Und ich glaube, dass da einfach die Verantwortlichen teilen müssen daran, dass wir eine Heimstätte bekommen. Es ist natürlich schade, dass man nach Deutschlandsberg Richtung fahren muss und dass die Fans da auch nicht wirklich unterstützen können, irgendwo anders hinzufahren immer wieder. Man kriegt da dieses Heimfeeling auch nicht wirklich. Es ist schade. Aber ich glaube, wir Spielerinnen sind für sportliche Zustände. Ich glaube, wir haben diese Situationen gut umgewandelt und haben das Bestmögliche aus der Situation rausgeholt. Und das ist einmal das Wichtigste, dass wir da sportlich gesehen richtigen Weg bleiben.
Ich glaube, du hast das sehr schön zusammengefasst und sprichst uns allen dreien aus der Seele. Zum Thema Infrastruktur, du hast die Kurm eben schon angesprochen. Ich glaube, das waren bei der Sendung mit der Mariella und der Laura Krumbeck auch ein Thema, dass die Atmosphäre dort schon speziell ist. Hast du eine spezielle Erinnerung an irgendein Spiel dort, was da besonders gut in Erinnerung ist?
Ich glaube, das erste Ligaspiel letztes Jahr war extrem cool, das 5:0 gegen Dortmund. Vor allem mit dieser Kulisse einfach. War extrem cool für uns, einfach, dass wir diesen Push mitkriegen von den Fans. Und das tut mit uns natürlich auch was. Wir freuen uns ja, wenn die Fans von den Herren zu uns kommen, generell die Fans vom Club. Es macht mit dir einfach was, wenn du angepusht wirst von allen möglichen Seiten. Vor allem dann in der Gruppe, das zu repräsentieren, ist einfach extrem cool.
Was ist es? Mike?
Ich glaube, der Frank hat eher in diesen spielerischen, persönlichen Bereich was hineinfragen. Also 7 Spiele sind es mittlerweile, glaube ich, in der Saison gewesen.
Genau.
Gestrigen.
Wenn ich gestern dazu zähle, 7 Spiele in der Saison, von Beginn an, wenn ich das richtig reminisziere, 1 Tor, wenn die Daten auf Soccer Donner richtig sind. Ich hoffe, das stimmt.
Ja.
Passt, okay. Das weiß man ja nie, ne? Das ist eine okay Bilanz für eine Mittelfeldspielerin oder siehst du deine bisherige Saison anders?
Ja, also mein durchschnittlicher Torschnitt ist, glaube ich, bei einem Tor pro Saison. Also das Ziel habe ich schon mal erreicht.
Okay.
Also das Tor gegen Last zu schießen war extrem cool, aber ich glaube, man muss da die mannschaftliche Leistung hervorheben. Die Pauli, dass die da zweimal die Fouls rausholt, die Modi dann diesen Standard perfekt reinschießt. Ich glaube, ich wäre nicht einmal zugeteilt gewesen für diese Position, dass ich da zu dem Ball komme. Ich war, glaube ich, ganz hinten eingeteilt. Ich habe mir gedacht, ich laufe da durch und haben dann Gott sei Dank erwischt.
Dann nickt wer in der ersten Reihe.
Also, habe alles richtig gemacht zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Wo ortest du selbst noch Potenzial bei dir?
Ich glaube, ich kann definitiv vieles im Offensivspiel noch dazulernen. Ich glaube, defensiv habe ich die guten Grundbasics. Ich glaube, das sieht man meine gelben Karten. Aber offensiv ist natürlich vieles noch zu tun.
Okay, das werden wir nachher beim Sargon gegen fragen. Gib uns einen kleinen Einblick auch ins Team, speziell auch die Neuzugänge, mit denen man sich ja jetzt international verstärkt hat. Lourdes Romero im Tor hat kein ganz leichtes Erbe anzutreten nach Mariella El-Sherif, die den Club ja verlassen hat. Wie findest du, hat sie sich bisher geschlagen?
Also ich finde, dass es die Lourdes extrem gut macht. Sie hat sich von Tag 1 gut in die Mannschaft eingebunden. Ich liebe es, wenn Torfrauen hinten sehr präsent sind. Also ich mag diese Ausstrahlung, du spürst die Sicherheit einfach und das kommt bei der Lourdes auch genauso. Und ich muss sagen, die Vanni hat genauso gute Leistungen immer gebracht. Und ich finde, dass es beide Torfrauen extrem gut machen. Und deshalb gibt es auch immer diesen Kampf um das Einzelleveln. Und sie machen es beide extrem gut. Also es gibt kein Training, wo ich sagen würde, boah, da macht es jetzt eine schlechter oder nicht. Also es sind wirklich beide auf sehr gutem Weg.
Mhm. Rebecca Villena hat gegen Altach eine Ecke direkt verwandelt. Ist das bei ihr im Standardrepertoire?
Wir versuchen es, das direkt zu machen.
Sehr gut. Okay. Wie bereichert sie ihr Spiel sonst aus deiner Sicht?
Sie bringt extrem viel mit, also sie hat ja in Deutschland schon gespielt, also ich glaube, sie bringt da eine gewisse Erfahrung mit. Sie ist genauso eine junge Spielerin wie ich, also ich glaube, man hat immer Potenzial nach oben und man wird da sehen, was es die Zeit bringt, einfach was sie noch viel weiteres ins Team bringen kann.
Mhm. Okay, und jetzt meine Lieblingsfrage. Die haben schon relativ viele Menschen bei Black FM versucht zu beantworten. Wenn du eure Spielidee beschreiben müsstest, wie würdest du das machen? Worauf kommt es an? Wir fragen nachher Sargon, ob das alles richtig war.
Unsere Spielidee, wie ich es am besten beschreiben würde, in einem Wort.
Nein, du kannst eine Geschichte erzählen. Ja, solange in deiner Geschichte keine Ritterburg vorkommt, wie bei Christian Ilzer, bin ich zufrieden.
Nein, wir sind schon sehr darauf ausgelegt, das Gegenpressing, und ich glaube, das machen wir extrem gut. Wir versuchen natürlich, diese Umschaltmomente mitzunehmen. Vor allem, wir möchten ja den Gegner die ganze Zeit unter Druck setzen. Der Gegner soll, wie der Sagan so schön sagt, ersticken. Oder ihn ertränken, den Gegner.
Beides, okay. Nicht sehr nett.
Nein, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, dass wir diesen Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und unser Spiel ihnen aufsetzen.
Okay, jetzt wissen wir, wie es aussehen und funktionieren soll. Ist es auch schon so?
Also
aus deiner Sicht?
Ich glaube, wir haben einen guten Weg jetzt angelegt. Man darf natürlich nicht nur die Spiele jetzt betrachten. Ich glaube, man muss ja den ganzen Prozess beachten eben. Und wir machen es auch extrem gut. Wir müssen uns einfach nur mehr belohnen und einfach diese Umschaltmomente besser nutzen. Und wir wissen, was unsere Stärken sind. Ich glaube, dass wir nicht ungefällig sind vom Tor. Und man muss halt einfach immer dran weiter arbeiten.
Ja, sehen wir grundsätzlich auch so. Sehr schön, dass du das auch so siehst. Und jetzt werden wir ein bisschen die Perspektive wechseln, Michael, oder?
Genau, also das Skript ist ja gestern geschrieben worden, also in der Nacht teilweise. Da ist dann die Damenpartie noch gekommen. Gestern war es so, 29 Spiele als Damen-Chefcoach. Dabei ein Punkteschnitt von 1,76, wenn sich der Herr Wonisch nicht verrechnet hat. Also seit gestern wissen wir, hat sie verrechnet. Weltbekannt von seinen YouTube-Taktik-Videos, unter anderem auch auf laola1.at. Euren Applaus für unseren Damen-Headcoach Sagan Duran. Sagan, danke auch fürs Zeitnehmen direkt nach dem Training. Ihr habt aber heute kürzer trainiert, glaube ich. Hättet ihr später kommen sollen, ein paar Minuten, oder?
Ja klar, aber wir wissen das zu schätzen, deswegen haben wir schon früher angefangen. Sehr cool.
War die Julia im Training heute vorbildlich?
Dadurch, dass ich nicht im Clever Fit war, in der Kraftkammer, kann ich nichts dazu sagen. Das müsste unser Athletiktrainer sagen, aber so wie ich die Kreuze kenne, sehr, sehr vorbildlich.
Okay. Bleiben wir gleich bei ihr. Was macht sie eigentlich zur Fixstarterin in einem doch sehr ausgeglichenen Kader?
Also jetzt unabhängig vom Sportlichen halte ich sehr, sehr viel von der Koizzi, weil die Koizzi eine Persönlichkeit ist, weil die Koizzi ihre Meinung sagt und sie ist keine Ja-Sagerin, deswegen ist sie auch bei mir im Spielerrat dabei, weil ich brauche um mich herum keine Ja-Sager und die Koizzi ist definitiv so eine. Und sportlich, ja, hat sie eh schon vieles gesagt, sie ist defensiv sehr, sehr stark, sehr aggressiv, ihr Zweikampfverhalten ist überragend. Und ja, diese Kombi macht sie sehr, sehr wertvoll für unsere Mannschaft.
Aktueller Einschub, sehr gut, Herr Wonisch, gestern. Gestern gab es eben den Nachtrag des Ligaspiels in Neulenkbach. Ein bisschen die Highlights angeschaut, eine nicht unverdiente 0:1 Niederlage, muss man sagen, gegen einen Gegner, der vor dem Tor schon präsenter war. Oder seht ihr das prinzipiell anders?
Nein, sehe ich genauso. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme. Wir sind oftmals nicht in die Zweikämpfe gekommen und wenn wir in die Zweikämpfe gekommen sind, dann haben wir sie nicht gut geführt. Und wir hatten auch viele Balleroberungen im Spiel gegen den Ball. Das Problem war einfach nur, dass wir danach die Bälle sehr, sehr schnell wieder verloren haben und deswegen hatten wir keine Entlastungen und das war so das größte Problem. Zweite Halbzeit haben wir dann auch personell etwas umgestellt, ist dann viel besser geworden, aber im Großen und Ganzen geht die Niederlage in Ordnung so.
Julia, siehst du das ähnlich?
Ja, also ich glaube, das Sagan hat es kurz zusammengefasst. Ich bin auch der Meinung, dass die Niederlage verdient war, leider. Wir haben es einfach nicht geschafft, nur Lenkbach unser Spiel aufzudrücken, was halt extrem schade ist, weil wir einfach diese Punkte brauchen. Mhm. Wir brauchen jeden Punkt, die Liga wird immer enger zusammenwachsen, ist mittlerweile sehr eng zusammengewachsen. Und fürs obere Playoff braucht man einfach eine andere Leistung, um eben das zu erreichen.
ist eine ganz eine andere Frage. Sargon ist ein männlicher Vorname biblischer und akkadischer Herkunft und bedeutet legitimer König. Wie sehr musst du den Herrscher eigentlich, Chef der Sturm Graz-Damenmannschaft, raushängen lassen auf der einen Seite? Und anders gefragt, wie streng dann danach kann man sich den Sargon Duran eigentlich als Trainer vorstellen? Also zuerst mit dem Sargon anfangen.
Sehr gute Recherche von dir, überragend. Es gab ja früher im Alten Testament König Sargon der Assyrer, deswegen hat mich mein Vater auch so genannt. Ich denke, man braucht immer so eine Mischung. Man muss einfach als Autoritätsperson anerkannt und akzeptiert werden, aber man sollte auch nicht sehr, sehr weit entfernt sein von der Mannschaft. Ich denke, da ist die Balance einfach sehr, sehr wichtig, dass man ja diese Autoritätsperson ist, aber auch der Freund. Ja. Und wenn man da die Mischung findet, dann glaube ich, ist das sehr, sehr wertvoll. Und ich hoffe, dass ich das hinbekomme mit der Balance. Aber schauen wir mal, was die Kreuze sagen wird.
Wie siehst du das?
Na, also ich glaube, das Sargon ist definitiv ein Zugewinn für uns. Ich glaube einfach, ich habe schon seit langem nicht so einen guten Trainer gehabt wie er. Also er bringt taktisch so viel mit für uns und ich glaube, das ist extrem wichtig für uns, dass wir uns taktisch so weiterentwickeln und als Person genauso extrem wichtig. Also ich habe noch nie ganz Zwider erlebt, also er war noch nie ganz Zwider auf uns. Ich glaube, das wird da jetzt in naher Zukunft auch nicht passieren, aber es ist extrem cool, dass wir einen Sargon im Team haben und der unterstützt uns in allen Belangen.
Frank?
Sargon, Julia hat vorher euren Fußball beschrieben. Bist du mit ihrer Darstellung zufrieden?
Das mit dem Ersticken sollte ich lieber erklären, lieber im Gesamtkontext. Ich fange mal so an. Wir wollen, dass das Spiel hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte stattfindet. Das bedeutet, dass wenn es möglich ist, wollen wir hoch anpressen, wir wollen den Gegner unter Druck setzen, wir wollen aktiv nach vorne verteidigen. Genauso aber auch im Spiel mit dem Ball wollen wir, dass wir schnell ins letzte Drittel kommen. Das heißt, wir wollen nicht viel Zeit in der eigenen Hälfte verbringen. Jetzt kommt das Wort Ersticken. Ich habe immer so eine Metapher, ich möchte das so erklären, dass wenn wir zum Beispiel im letzten Drittel sind und der Gegner hat eine Balleroberung und der Gegner möchte rauskommen und er möchte einen Konter starten, dann vergleiche ich das wie jemand, der unter Wasser ist, das kennen wir ja alle, und oftmals, wenn man noch so jung ist, dann spielt man dann und drückt man so runter und in Wahrheit willst du nur Luft holen. So, und dann kommst du hoch und dein großer Bruder drückt dich wieder runter. So, das jetzt wieder sticken. Und genauso sehe ich das auch, dass wir sind im letzten Drittel und wenn der Gegner rauskommen will, dann drücken wir ihn halt noch einmal runter. Und noch einmal, dass wir halt im letzten Drittel bleiben. So.
Okay, ich glaube, das müssen wir psychoanalytisch ein bisschen noch aufarbeiten, das ganze Thema.
Ja, genau. Das machen wir in einem anderen Podcast. Du hast jetzt meine nächste Frage quasi schon vorweggenommen. Ich wollte dich jetzt eigentlich zu den vier Phasen fragen. Jetzt machen wir es aber anders. Bleiben wir beim Ersticken. Wie gut glaubst du, seid ihr in dieser Phase schon?
In welcher Phase?
Wo ihr versucht, die Gegnerinnen drinnen zu halten, sie nicht rauszulassen. Ich würde es nicht noch einmal ersticken sagen. wie gut hast du das Gefühl, funktioniert, ich nenne es jetzt einfach einmal eine Phase eures Spiels, wie gut funktioniert diese Phase schon?
Wir nennen das Festsetzen. Ja, Festsetzen in der gegnerischen Hälfte. Ich denke, dass das im Großen und Ganzen schon richtig gut funktioniert, weil wir auch großen Wert legen auf die Restverteidigung und die zweite Welle. Natürlich ist es auch abhängig vom Gegner, was für eine Qualität der Gegner hat und ob er es schafft, bestimmte Raumzeitsituationen, Drucksituationen zu lösen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, machen wir das schon gut, wenn wir mal im letzten Drittel sind, dass wir uns dann dort festsetzen. Aber natürlich gibt es natürlich noch immer Luft nach oben, so wie in allen Phasen des Spiels.
Luft nach oben, ja, sehr schön. Ich habe Headroom aufgeschrieben. In welcher Phase des Spiels siehst du den größten Headroom dieses Teams noch? Wo fehlt aus deiner Sicht noch am meisten, um in ein Phasenlevel zu kommen, wo du sagst, da stelle ich es mir schon ziemlich so vor?
Ganz klar im Spiel mit dem Ball.
Aus? Okay, also ganz klar im Spiel mit dem Ball sieht er den größten Headroom. Du nickst schon. Siehst du das also?
Ja, ich finde, dass wir uns im letzten Jahr defensiv stabilisiert haben. Mhm. Das Thema mit dem Ball ist ein großes Thema bei uns. Ich glaube einfach, dass da so viel Potenzial nach oben ist. Einfach, wir haben, glaube ich, Spielerinnen, die viel mit dem Ball tun können auch. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach extrem daran arbeiten, dass wir uns die Torchancen gut herausspielen. Wir haben gute Balleroberungen. Mhm. Wir müssen die einfach nur genauer ausspielen und uns die Chancen nutzen und uns auch belohnen mit diesen Balleroberungen.
Darf ich nur kurz was sagen?
Ja, sehr gerne.
Ich denke, das sieht man auch am Torverhältnis auch letztes Jahr und dieses Jahr. Wenn ich mir anschaue, wir hatten 7 Spiele und ein Torverhältnis von 9-9. 9 Gegentore zu bekommen, das ist schon in Ordnung, vor allem gegen die Gegner, die wir gespielt haben. Weil wir hatten ja schon alle Top-Teams und wir haben aber unter Anführungszeichen jetzt nur 9 Tore geschossen, obwohl wir sehr viele Chancen hatten. Sehr, sehr viele. Und deswegen denke ich halt, dass wir da noch sehr, sehr viel Potenzial haben.
Mhm. Dann gebe ich an den Andi weiter.
Ja, die Julia hat es ja vorher schon angesprochen. Man braucht ja wirklich jeden Punkt, weil es gibt ja eben diesen neuen Modus jetzt. Wie siehst denn du die Lage der Liga derzeit? Man hat jetzt von jedem Team schon ein bisschen was gesehen. Wie hart wird dieser Kampf um die Top 4?
Ich denke, dass das ein richtig harter Kampf werden wird, weil der Dritte, wir sind Dritter, wir haben 10 Punkte und der Vorletzte, der Neunte, hat 6 Punkte. Das heißt, das sind 4 Punkte Unterschied dazwischen. Da sieht man einfach, wie eng die Liga ist. Man hat halt nur in der Liga die 2 vorderen Teams mit St. Pölten und Austria. Wenn man sich halt im Frauenfußball auskennt, dann ist es ja nicht überraschend, dass die da vorne sind, weil wenn man sich den Kader anschaut, dann ist das schon richtig stark. Ja, vor allem auch die Austria, was für Neuzugänge die haben. Und wenn ich jetzt nur an die 3 Innenverteidiger denke von der Austria, ja, die haben alle 3 gemeinsam über 300 A-Länderspiele. 300. So, wenn wir jetzt wahrscheinlich die ganze Liga durchgehen, haben die alle gemeinsam nicht 300 A-Länderspiele. Also deswegen ist es nicht überraschend, dass die vorne sind. Und für uns ist noch immer das Ziel, dass wir den Platz vom letzten Jahr verteidigen wollen. Das heißt, den 4. Platz, das heißt, wir wollen ins obere Playoff und das wird schon schwer genug.
Du hast es eben schon angesprochen, auch St. Pölten ist natürlich keine Überraschung, eben der Krösus, der vorn wegmarschiert. Man sieht auch mittlerweile, auch international, können die durchaus mithalten, ganz knapp nur verloren gegen Manchester City in der Champions League. Sieht man da auch, oder kann man daran ablesen, dass sich das Niveau einfach der gesamten Liga und auch des Krösus immer besser wird?
Definitiv. Sie sind jetzt zum 3. Mal hintereinander in der Champions League. Das ist ja schon sehr, sehr aussagekräftig. Das Schöne ist aber auch, wenn man sieht, früher, vor 2, 3, 4 Jahren, gab es in der Frauenbundesliga Ergebnisse wie ein 10-0, 12-0, 7-0. So, das gibt es jetzt nicht mehr, weil einfach alle anderen Mannschaften aufholen. Und das ist halt das Schöne. Die Liga wird immer enger. Ja, und deswegen macht es auch so spannend, die Liga.
Julia, siehst du das auch so? Also wird das Niveau einfach generell höher und auch gegen vermeintlich kleinere Teams wird es einfach immer schwieriger, punktemäßig was mitzunehmen?
Definitiv wird es schwieriger. Die Liga ist extrem zusammengerückt und 16-0 gegen Wacker Innsbruck wird halt einfach nicht mehr so geben. Ich finde es extrem cool, dass die anderen Vereine so viel in den Frauenfußball investieren, was so extrem gut ist, eben auch die Liga stärker zu machen. Ich glaube, das große Ziel, oberes Playoff, ist noch immer fest angeschrieben für uns. Wir wollen diesen 4. Platz verteidigen. Dafür braucht es halt einfach in jedem Spiel die maximale Leistung. Das müssen wir uns bewusst sein. Aber ich finde es einfach extrem cool, dass so viele Vereine in den Frauenfußball investieren und dass in so einer kurzen Zeitspanne eigentlich diese Liga so weit zusammengerückt ist. Mhm.
Bei St. Pölten denkt man ja durchaus groß. In einem Interview mit Ligaportal hat die Präsidentin Andrea Pichler gesagt, dass der Weg innerhalb der nächsten 5 Jahre ins Champions League-Finale führen soll. Schauen wir mal. Erstens sagen, für wie realistisch hältst du das aus der Ferne betrachtet? Und zweite Frage, welche Ziele kann oder sollte sich der SK Sturm in diesem Zeitraum setzen?
Ja, ich kann nicht schwer was dazu sagen, was dort intern abläuft bei St. Pölten. Ja, wenn sie sich dieses Ziel setzen, ist es sehr, sehr mutig und sehr groß. So, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, aber das ist jetzt nicht mein Thema oder ja, mich interessiert das, um ehrlich zu sein, jetzt nicht. Was Sturm angeht, es geht halt immer auch um die die Reputation von einem Verein. Und ich finde, dass im Frauenfußball Sturm die letzten Jahre einen riesen Vorteil hatte. Ich denke aber, dass dieser Vorteil immer geringer geworden ist, weil ganz einfach die anderen Vereine aufrüsten und weil sie vieles aufholen. Ich denke, wir sollten das nicht verschlafen und sollten für Umstände und Bedingungen sorgen, dass wir ganz einfach das Maximum rausholen können und dass wir uns weiterentwickeln können. So sehe ich das.
Womit wir wieder beim Thema Infrastruktur wären. Da ist ja, wie man zumindest gehört hat, einiges in Planung, zumindest was Akademie und eben auch das Frauenteam betrifft. Wir stellen diese Frage öfter, aber was wisst ihr davon schon, wie dieses Ding ausschauen wird?
Also ich weiß nur, dass Anfang nächstes Jahr gebaut werden soll und dass wir in der Saison 26 eher, glaube ich, dass wir dann dort spielen dürfen, können und dass der Plan ist, dass nur die KM rüber geht ins Trainingszentrum und die anderen drei Mannschaften bleiben am Postplatz. Also das sind einmal meine aktuellen Infos, die ich habe. Ob die stimmen oder nicht.
So, okay, nicht. Wir werden sehen. Zu dir persönlich, aus unserer Sicht bist du natürlich momentan, was den Frauenfußball in Österreich betrifft, am Zenit angelangt beim SK Sturm. Trotzdem machst du dir wahrscheinlich hin und wieder auch Gedanken, wie es weitergehen könnte. Denkst du jetzt auch darüber nach, okay, du hast jetzt im Frauenfußball so richtig Fuß gefasst, hinterlässt da auch deine Spuren, da will ich bleiben, oder könnte auch der Weg wieder zurück in den Herrenfußball führen?
Früher war es bei mir so, dass ich mir immer ganz klare Zielsetzungen gemacht habe, auch mit einem Datum. Ja, ich habe dann immer gesagt, in 2 Jahren möchte ich da und da sein. Und wenn man etwas länger im Fußballgeschäft tätig ist, dann weiß man, dass das halt schwierig ist, weil der Fußball sehr, sehr schnelllebig ist. Und man weiß einfach nicht, was morgen passiert. Für mich ist es wichtig, dass wenn ich irgendwo arbeite, dass ich einfach das Gefühl habe, dass mit den Menschen, die ich arbeite, dass sie hungrig sind, dass sie wissbegierig sind, weil die Aufgabe von einem Trainer ist es ja, die Spielerinnen besser zu machen, ein Team zu formen, und wenn du das Gefühl hast, dass die Spielerinnen das schätzen und sie wollen das, dann macht es dir Spaß, und mir macht es zurzeit enorm viel Spaß. Deswegen weiß ich nicht, wo ich in 2-3 Jahren sein werde, weil vor 3 Jahren, als mich die Irene Fuhrmann kontaktiert hat, wegen dem A-Nationalteam als Co-Trainer, war meine erste Reaktion, na, sicher nicht. Warum? Nicht, weil ich Vorurteile hatte, sondern einfach, weil ich nie was mit dem Frauenfußball zu tun hatte. Und ein paar Jahre später, wenn mir jemand sagen würde, ja, ich bin jetzt Cheftrainer bei der Damenmannschaft von Sturm Graz, so würde ich das auch nie glauben. Deswegen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich weiß nur, dass es mir zurzeit enorm viel Spaß macht, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und ja, das genieße ich.
Julia, die Zukunftsfrage müssen wir dir natürlich auch noch stellen. Jetzt gibt es schon die eine oder andere Spielerin, die den Weg von Sturm in die deutsche Bundesliga gemacht hat. Was sind denn so da deine Gedanken? Schwebt dir irgendein Fußballland vor, in dem du gerne mal spielen würdest?
Ich glaube, dass es für jeder österreichischen Spielerin ein Traum ist, mal im Ausland spielen zu dürfen, einmal fürs A-Nationalteam aufzulaufen. Ich glaube, das sind so Ziele, die was jeder erreichen möchte. Ob es eine spezielle Liga gibt, habe ich noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es gibt sehr viele interessante Ligen, aber ich glaube, das Ziel, oder irgendwann einmal im Ausland zu spielen, ist auf jeden Fall da und wäre sehr interessant. Ich bin mittlerweile fast das 7. Jahr in Graz, und ich glaube, das ist einfach extrem lang, und ich möchte noch so lange wie möglich in dem Team spielen, und was es dann in Zukunft bringt, das wird sich dann eh zeigen.
Okay, Mike, magst du fortfahren?
Prinzipiell wollten wir den Sagan ja noch was fragen bezüglich seinen ORF-Analytiker?
Die Nebentätigkeiten. Wir wollen jetzt aber Insights aus dem Königlberg.
Genau. Nebentätigkeit. Du bist ja nicht nur Cheftrainer, sondern du hast ja neben dem Cheftrainer-Dasein bei den Sturm Graz-Damen auch noch Zeit, als TV-Analytiker beim ORF tätig zu sein. Du machst das nebenbei bemerkt sehr, sehr gut und bereicherst diese Übertragungen aus unserer Sicht sehr. Und das ist kein Geschleime, das meinen wir ganz ernst. Wie ist es zu dieser Tätigkeit eigentlich gekommen?
Es hat so angefangen, dass ich wo ich noch Spieler war, 2017, da habe ich dann aufgehört, 18, als Spieler hat man halt sehr viel Zeit. Und da habe ich dann angefangen, einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen, so einen eigenen Blog Taktikanalyse. Mhm. Warum erzähle ich euch das? Weil das hat was damit zu tun mit ORF. Ich habe dann angefangen, Taktikvideos zu drehen, weil mich dieses Thema schon immer interessiert hat. Und dann vor 2 Jahren, 2022, hat der ORF jemanden gesucht für die Frauen-EM, dass er im Fernsehen tätig ist als Experte. Und dann sind sie auf mich gestoßen und sie haben sich dann auch meine Videos angeschaut im Internet, haben gesagt, okay, der erklärt das sachlich, ruhig, es könnte was werden. Und so hat das dann angefangen. Und dann war ich aber der Frauen-EM als TV-Experte und anscheinend hat ihnen das halt gut gefallen und deswegen haben sie mich halt jetzt wieder kontaktiert für die Männer-EM. So, und seitdem bin ich jetzt halt auch beim ORF tätig und jetzt mittlerweile in der Nations League mache ich halt die Analysen hinter der Kamera.
So. Mhm. Cool. Wie viel glaubst du, hat taktisch gesehen Schneckerl Prohaska schon gelernt von dir?
Oder wie viel habe ich von ihm gelernt?
Na, ich bleibe bei meiner Frage.
Ja, ich hoffe sehr viel. Wenn er mir zugehört hat, dann hoffe ich sehr, sehr viel. Aber ich muss ihn mal fragen.
Hört er schlecht zu?
Nein, aber er führt sehr viel Schmäh und deswegen, kein Kommentar.
Okay, wir verstehen okay. Die Rollenaufteilung im ORF-Studio. Nach dem Taktikverständnis von Rainer Pariasek frage ich nicht.
Okay.
Kein Kommentar.
Gut, wäre das auch geklärt. Eine Frage hätte ich noch, weil ich habe heute ein Video und das Video habe ich gesehen auf der ÖFB-Website. Du bist ja auch im Pro-Lizenz-Trainerkurs momentan mit ganz vielen anderen bekannten Namen.
Das ist eine ganz wichtige Frage.
Und übrigens, ja. Da wart sie jetzt unlängst in einem Modul, ich glaube im Medienmodul, weil da auch ein Mediencoach mit dabei war, habt ihr Schauspielunterricht bekommen. Wie war das für dich und was habt ihr denn aufgeführt?
Ja, es war enorm spannend. Wir hatten ein Modul letzte Woche, glaube ich, 3 Tage, da ging es um Medien. Und an einem Tag sind wir auf die Marielferstraße gefahren in Wien und da hatten wir Schauspielunterricht für 5 Stunden. Und da ging es einfach darum, dass man als Trainer auch verschiedene Rollen einnehmen muss. Ja? Und da haben wir halt Schauspielunterricht bekommen und wir mussten eine Geschichte spielen von Julius Caesar und war richtig spannend.
Das heißt, du hast Caesar gespielt?
Nein, weil Caesar war tot.
Ach so.
Aber es wäre. Ja, und wir mussten den Freund von Caesar spielen, der Julius Caesar begraben hat. Also es war richtig spannend, eine sehr, sehr gute Erfahrung und ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel mitnehmen als Trainer, wenn man bewusst verschiedene Rollen einnehmen will oder kann.
Und wer würdest du sagen, neben dir natürlich war der schauspielerisch Beste? Es sind ja auch Namen wie Stefan Meyerhofer in diesem Kurs, Daniel Beichler. Wer hat sich da am besten geschlagen? Wer würde den besten Schauspieler abgeben?
Ganz ehrlich, ich glaube keiner von uns. Deswegen bleiben wir lieber im Fußball tätig und werden wir keine Schauspieler.
Alles klar.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, also bevor die Lichter hier in dieser Produktionshalle von Spitzerdach für heute endgültig ausgehen, möchten wir vielfach Danke sagen. Zuallererst nochmal bei Spitzerdach für die Beheimatung dieses illustren Abends, namentlich bei Georg Spitzer und Bianca Meyer für die nette Kooperation und für das wunderbare Ambiente hier. Vielen herzlichen Dank. Der Frank verteilt hier noch die Black FM Schals.
Sagan Duran ist der Erste, der zwei Black FM Shirts besitzt. Das ist
nein, er ist nicht der Erste, der zwei hat, aber es ist sehr löblich, dass er zwei hat. Warum hat er zwei? Ihr habt es nicht gehört. Er hat bei unserer 100. Folge einen solchen gegen Bargeld erworben. Gerüchten zufolge geht das auch heute. Michi, bitte.
Genau.
Sehr schön.
Genau, dann sage ich noch Danke an für die Getränke, für Schwarzbrot Hurwa zuständig. Großer Applaus für Vanessa, Iris, Alex, Achim. Danke für die Hilfe. Am Ton, wir haben den ganzen Tag geschleppt und werden halt die halbe Nacht auch noch schleppen. Wie immer herausragend, weil völlig unauffällig, der CSO, Chief Sound Officer von Schalltrichter, Martin Meyer. Und einmal noch für die Nachbearbeitung dieser Sendung ein herzliches Danke an die Podcast-Profis von Das Pod. Genau, und euch allen hier in der Halle ein herzliches Danke fürs Dasein, an alle, die das dann zu Hause an den digitalen Endgeräten hören werden, auch herzlich Dankeschön. Am Wochenende ist Derby-Time, zudem spielt die Zweier in Horn und die Damen in Bergheim. Kommenden Dienstag dann der nächste Champions League-Ausflug nach Klagenfurt, ja, zu einem Heimspiel. Wer weiß, vielleicht können die Blackies gegen das Top-Team aus Lissabon vielleicht überraschen. Ganz unabhängig vom Spielausgang gilt für uns alle, egal wo und wie ihr die Damen oder Herren des SK Sturm verfolgt. Es gibt wie immer nur ein Motto, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.